Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Mit Max und Hans.
Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Falsche Zeit, falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Wir sind
Hans
und Max und wollen euch auch in dieser Folge einen Fall, eine Katastrophe näher bringen, die wir, und in diesem Fall hast du, Hans, heute den Fall recherchiert. Und auch in dieser Folge geht es um eine Katastrophe, um einen Flugzeugabsturz, in diesem Fall auch um einen Fall, der wirklich nicht ganz so ohne ist. Also wenn ihr euch damit schwer tut, dann hört es vielleicht lieber nicht zu oder zumindest nicht alleine. Es ist ein Fall, vielleicht geht es euch das so ein bisschen wie mir. Ich habe von dem Fall, ich glaube so als Teenager zum ersten Mal was darüber gehört. Ich weiß nicht, ob ich was gesehen habe oder gelesen habe darüber. Ich dachte aber lange Zeit, das ist mehr eine Legende, so ein Mythos, und es ist in Wirklichkeit gar nicht in der Form so passiert. Aber ich glaube, das stimmt nicht ganz.
Ja, bei mir ist es genau das Gleiche. Ich kann mich auch noch an den Fall erinnern, gerade so als Teenager. Wir sind ja noch, ohne uns jetzt zu sehr zu datieren, kommen ja noch aus einer Zeit, wo wir als jüngere Teenager es nicht ganz so leicht hatten, eben mal etwas zu googeln. Wir waren ja quasi gerade auf der Grenze sozusagen.
Das Internet wurde neu erfunden gerade.
Genau, genau. Als wir älter geworden sind, und ich habe genau die gleichen Erinnerungen daran. Also es war so eine Schulhof-Legende unter Jungs.
Ja, genau. Immer auf jeden Fall unter Jungs. Das ist ganz wichtig, glaube ich, ja.
Genau, weil der einfach so ein so krasser Fall, wie aus einem Horrorfilm eigentlich, wo der dann in unterschiedlichen Versionen mit unterschiedlichen Details sich irgendwie so von Schulhof zu Schulhof bewegt
genau.
hat.
Genau, und ich dachte wirklich lange Zeit, das ist ja so eine Urban Legend irgendwie. Genau. Ist es aber gar nicht. Der Fall ist vor allem total alt, das war mir auch gar nicht so klar. Wir sprechen hier wieder über die 70er Jahre, 1972. Und der Fall ist passiert in den Anden, in Südamerika.
Genau.
Genau. Vielleicht, Hans, nimmst du uns einfach mal mit in den Fall.
Ja, sehr gerne. Es ist der 13. Oktober 1972 und die Stimmung an Bord von Flug Fuerza Aérea Uruguaya mit Flugnummer 571 ist ausgelassen. Die 40 Passagiere an Bord des Charterfluges, vor allem Spieler der Rugby-Mannschaft Old Christians Club, ihre Betreuer, Freunde und Angehörige, waren in Montevideo in Uruguay gestartet und freuten sich auf ein anstehendes Spiel in Santiago de Chile. Die Maschine befand sich gerade über den Anden, als es von großen Turbulenzen durchgeschüttelt wird und die Passagiere merken, wie nahe sie den Gipfeln der Berge kommen. In diesem Moment ist es bereits zu spät. Vor dem Flieger erscheint eine Felswand. Der Pilot zieht die Maschine nach oben, doch die Maschine kollidiert trotz seiner Bemühungen mit der Felswand. Das Flugzeug wird förmlich zerrissen. Der hintere Teil der Maschine wird durch den Aufprall abgerissen, während der vordere Teil weiterfliegt, bis er auf einem Gletscher landet und wie ein Schlitten über den Schnee rutscht. Als die Überlebenden zu sich kommen, sehen sie das Ausmaß der Katastrophe. Tote und Verletzte um sie herum, die zerrissene Passagierkabine des Flugzeugs und nichts als Steine und Schnee um sie herum. Was für die Überlebenden folgt, ist ein 72 Tage dauernder Überlebenskampf, der sie an ihre Grenzen und darüber hinaus bringen wird.
Ja, also ohne viel zu spoilern, richtig spannend ist ja das, was nach dem Unglück passiert, muss man sagen, bei dem Fall. Aber gehen wir nochmal an den Anfang. Es ist dieser Flug. Was war das für ein Flieger? Wer war da an Bord und wohin waren die unterwegs?
Ja, das waren, und ich möchte mich schon mal von vornherein für meine spanische Aussprache entschuldigen. Leider nur ein Jahr Spanischunterricht in der Schule gehabt und alles wieder verlernt seitdem. Also es waren 40 Passagiere, 5 Crewmitglieder an Bord, relativ kleine, zweimotorige Propellermaschine, die dort abgestürzt ist. Und es war ein Charterflug. Also es war ein Flug der Luftwaffe von Uruguay, aber gechartert worden um das Rugby-Team des Stella Maris College. Also es war eine Hochschule in Montevideo, auch eine relativ wohlhabende Schule. Also man muss da wirklich, das ist tatsächlich auch ein bisschen relevant für den Fall, das war nicht einfach irgendwie eine Hochschule, sondern tatsächlich eine relativ wohlhabende Hochschule oder eine, die von Kindern wohlhabender Familien besucht wurde. Und dieses College hatte auch eine lange, stolze Rugby-Tradition und dementsprechend saßen in der Maschine die vor allem Spieler des Rugby-Teams zusammen mit ihren Angehörigen, Freunden hatten sie mitgenommen, ihre Betreuer natürlich, zum Beispiel Trainer und so weiter. Und die waren auf dem Weg zu einem Spiel in Santiago de Chile, wo sie gegen eine andere Mannschaft Rugby spielen sollten. Und dementsprechend kannst du dir auch vorstellen, das war eine sehr, sehr junge Gruppe. Meistens waren eben, ja, so junge Männer zwischen 20 und 30, ein paar Familienmitglieder noch dabei, kannten sich dementsprechend natürlich auch alle in dem Flieger. Und was ich zum Beispiel auch sehr interessant fand, ich glaube, da wird auch nochmal so klar, was das ist, dass das nicht einfach irgendeine Hochschule war. Von denen, die überleben, kommen wir natürlich später nochmal da drauf, haben teilweise noch sehr interessante Karrieren danach gemacht. Darunter ein Präsidentschaftskandidat, ein Profi-Rennfahrer, mehrere Ärzte und so weiter. Und das war jetzt so das Setting. So, das war quasi die Leute, die in diesem Flieger saßen.
Was ja auch später noch eine Rolle spielen wird, ist, dass die Passagiere überwiegend oder glaube ich fast nur Männer waren und vor allem junge Männer, so zwischen 20 und 30 Jahre um den Dreh. Das wird ja später dann auch noch eine Rolle spielen, gerade über die Tage nach diesem Absturz, ohne jetzt ja schon zu viel verraten
zu
wollen.
Ja, genau.
Ja, Stichwort Absturz auf dem Flug. Es ging irgendwas schief, die Maschine ist abgestürzt. Wie lief das ab? Wo war das Problem?
Ja, also du musst dir vorstellen, vielleicht wenn wir, jetzt müssen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich wieder bitten, den Atlas.
Den Dirke-Weltatlas.
Den Dirke-Weltatlas.
Das kennen die aus Staffel 1 schon.
Genau.
Den haben sie bestimmt bereitgelegt, auch für Staffel 2. Dirke-Weltatlas Südamerika.
Genau, einmal aufschlagen und nach den südwestlichen Teil, kann man ja quasi sagen, Südamerikas sich anschauen. Also die Grenzregion von
so Chile und
Chile, Uruguay, Argentinien quasi. Mhm. So diese Ecke. Und dort sieht man dann auch direkt, also Chile und Uruguay wird von den Anden getrennt. Großer Gebirgszug. Chile ist ja auch eines der längsten Länder. Das zieht sich also der Küste entlang. Also im Grunde genommen ist das ja nur so ein schmaler Streifen Erde zwischen Küste und Gebirge sozusagen. Also ist das Land Chile. Und das ist der Westteil. Und auf der östlichen Seite der Anden befindet sich dann Uruguay, wo dieses Flugzeug gestartet ist. Und die Maschine, in der sie geflogen sind, eine Fairchild, relativ klein eben, kleiner Charterflug, nur zwei Propeller, kann einfach nicht so hoch fliegen. Vor allem auch nicht hoch genug, um eben einfach mal so über dieses Andengebirge drüber zu fliegen. Und deswegen ist es mit so einer Maschine und ähnlichen Maschinen nötig gewesen, einen Umweg zu fliegen. Und wenn wir uns jetzt quasi wieder auf die Karte schauen, was eben nötig war, es geht in Montevideo los.
Montevideo ist die Hauptstadt von Uruguay.
Uruguay, genau.
Ja.
Und dort geht es los und dann geht es erstmal nach Süden. Mhm. Also nicht direkt nach Westen, sondern es wird erstmal ein ganzes Stück weit nach Süden geflogen. Dann an einer Stelle, wo die Anden eben nicht ganz so hoch sind, dort geht es dann quasi scharf in den Westen rüber mit dem Flieger, um dann nach relativ kurzer Zeit fast schon wieder, also direkt nach Überquerung der Anden, geht es dann wieder nach Norden, wo es dann noch quasi eine ähnliche Strecke wieder zurück in den Norden geht, um dann in Santiago de Chile landen zu können. Also man muss sich das Ganze vorstellen wie eine U-förmige Route, um mit so einer Maschine über die Anden zu gelangen.
Also so südlich untenrum.
Genau.
Ja, an den Anden vorbei.
Genau, einmal runter, rüber, dort wo es geht und dann wieder hoch sozusagen. Das war jetzt auch nichts Besonderes in dem Sinne. Auch der Pilot von dieser Maschine hatte diese Strecke schon öfters geflogen. Also es war einfach so eine sehr, sehr typische Route für diese kleineren Maschinen, die nicht einfach drüber wegfliegen konnten.
Und was ging dann bei diesem Flug schief?
Was passiert ist, der Pilot hat sich komplett damit verschätzt, wie weit er bereits westlich geflogen ist. Also er war jetzt südlich geflogen, hatte angesetzt, die Anden, diesen Teil der Anden zu überqueren. Und was dort passiert war, das ist so einer der kleineren Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Der Flieger hatte erst Rückenwind, dann Gegenwind. Und deswegen, durch diese Geschwindigkeitsunterschiede, die daraus resultiert sind, hat sich der Pilot komplett damit vertan, wie weit er bereits westlich ist. Es gibt dort eine Stadt, Curicó.
Jetzt merke ich das mit den schlechten Spanischen.
Ja, ich hoffe, vielleicht meldet sich jemand, bestimmt meldet sich über Instagram jemand bei uns und sagt uns, wie das richtig ausgesprochen wird.
Curicó.
Curicó.
Ich hatte 3 Jahre Spanisch, deshalb kann ich es vielleicht ein bisschen besser
aussprechen. Ich glaube, da musst du die Aussprache hier übernehmen.
Ja.
Jedenfalls an dieser Stadt Curicó war es dann so, das war sozusagen so eine Art Orientierungspunkt im Grunde genommen. Und der Pilot überquert die Anden, gibt dann an die Fluglotsen, die dort diesen Bereich kontrollieren, gibt er dann weiter, dass er schon in dieser Stadt vorbei wäre. Und die sagen ihm, okay, du kannst jetzt hier nach Norden wieder abbiegen und in den Sinkflug übergehen, um so langsam auf Santiago de Chile zuzusteuern. Was aber in Wirklichkeit passiert war, der war noch bei weitem noch nicht an dieser Stadt vorbei. Er war halt viel weiter östlich, noch viel mehr über den Anden, als er eigentlich dachte. Das ist auch dadurch schwerer geworden, dass es so eine Nebeldecke gab über den Anden. Also es war nicht so, dass er einfach nur runtergucken konnte, um zu sehen, oh, wir sind hier noch mitten im Gebirge. Mhm. Sondern durch den Nebel konnte er es nicht sehen, hatte sich völlig vertan. Und es ist 1973, also es sind auch technologisch jetzt noch nicht so weit, wie man das jetzt heutzutage gewohnt wäre. Und dementsprechend schlägt er auf Anraten eben der Fluglotsen, schlägt er eine nördliche Route ein und fängt an, so langsam zu sinken.
Und er fliegt jetzt direkt auf das Andengebirge zu, oder?
Genau, auf. Und das war eigentlich so der große kapitale Fehler des Ganzen, der dann letztendlich zum Unglück geführt hat. Und er fängt an zu sinken, durchbricht diese Nebeldecke und auf einmal so merkt er, sind noch mitten in den Gebirgen, überall sind diese, wenn man sich auch nochmal die Anden vorstellt, das ist eben wirklich so ein riesiges Gebiet mit Höhe, also Gipfeln unterschiedlicher Höhe überall, sehr, sehr unwirtliche Umgebung insgesamt. Und auf einmal tut sich quasi vor dem Flieger, tut sich eine Gipfelspitze auf. Zu dem Zeitpunkt wussten oder haben die Passagiere tatsächlich auch schon was gemerkt. Also es gab Turbulenzen und so weiter, die Überlebenden werden später erzählen, das ist nämlich alles sehr, sehr gut dokumentiert. Die Überlebenden haben teilweise Bücher darüber geschrieben. Es gibt einen Film, den verlinken wir natürlich auch über den Fall. Und die machen irgendwie Späße drüber, irgendwie so Turbulenzen, machen irgendwie so ein bisschen Witze drüber, dass da das Flugzeug so durchgeschüttelt wird. Aber ein Punkt, wo auch den Passagieren, denke ich, klar geworden ist, dass es eine deutlich ernstere Sache ist, nämlich als auf einmal das Geräusch ertönt, und das wurde auch auf jeden Fall in der Passagierkabine gehört, der Kollisionsalarm, der losgeht, wenn das Flugzeug zu nah am Boden sozusagen ist. Und diese Gipfelspitze tut sich jetzt eben auf, der Kollisionsalarm ertönt, weil die schon viel zu nah sind. Der Pilot probiert noch, den Flieger zu retten, indem er die Nase nach oben zieht, aber da ist es eigentlich schon zu spät. Also sie sind wirklich noch in den Hochanden und der rechte Flügel des Fliegers streift einen Gebirgsgrat, wird abgerissen und trifft den hinteren Teil des Flugzeugs. Also der rechte Flügel reißt auch nochmal so den hinteren Teil dieses Fliegers ab, wo tatsächlich auch schon, das fand ich äußerst gruselig tatsächlich, auch schon der hintere Teil des Fliegers abgerissen wird. Also hinten öffnet sich ein riesiges Loch sozusagen und dort geschehen dann auch schon die ersten Opfer, die fallen nämlich hinten aus dem Heck raus.
Ach krass.
Ja. Und das heißt, dieser Flieger, nur noch ein Flügel, der hintere Teil fehlt, fällt dann natürlich quasi zu Boden, rutscht über eine Schneebank, schlittert noch eine ganze Strecke über diese Schneebank und kommt dann tatsächlich irgendwann zum Stehen. Und zu dem Zeitpunkt sind tatsächlich auch schon 12 Personen gestorben von den 45, die an Bord waren. Einige sind aus dem offenen Heck gefallen. Die Piloten sterben mehr oder weniger direkt, weil durch die Kollision, durch den Druck vorne, das Cockpit so richtig zusammengedrückt wird, wie eine Ziehharmonika fast schon. Einige, also man muss sich wirklich vorstellen, auf einmal werden alle nach, die komplette Passagierkabine wird auch nach vorne gedrückt durch die Kollision und so weiter. Und ja, und so kommt dieses Flugzeug dann zum Stehen. Absolutes Wrack, viele Tote bereits in dieser unwirklichen Umgebung, wo es auch zu dem Zeitpunkt teilweise extreme Minusgrade gibt, vor allem nachts.
Also das heißt, der Unfall oder der Absturz bedingt durch einen reinen Pilotenfehler, muss man sagen, weil er sich in seiner Route ja irgendwie verirrt hat und zu früh quasi den Kurs geändert hat wieder. Und das Flugzeug steht jetzt oder liegt noch, ja, so ziemlich kaputt, kann man sich das vorstellen, in diesem Andengebirge. Um das Flugzeug rum, Schnee, Eis, Gebirge. Wie ging es denn weiter? Und vor allem, es gab ja damals auch Radar und Funk. Also man hat ja schon irgendwie gemerkt, das Flugzeug ist jetzt irgendwie verschwunden. Ist natürlich auch gar nicht mehr gelandet, wo es erwartet wurde. Wie ging es denn da weiter? Also mit Rettungsmaßnahmen?
Ja, also man muss sich echt nochmal vorstellen, wie du auch gerade gesagt hast, so, die sind aus diesem Wrack gekommen. Also es muss ein schreckliches Anbild einfach gewesen sein, direkt danach. Also wirklich schon viele Tote, viele Verletzte. Einige sind zum Beispiel einer, der überlebende Nando Parado, der wird später noch eine größere Rolle spielen, war zum Beispiel die ersten Tage komplett im Koma sozusagen, weil er als in den vorderen Reihen saß, nach vorne gedrückt wurde, sich dabei den Kopf geschlagen hat oder angeschlagen hat und gleichzeitig diese komplette Umgebung. Deswegen, ne, vielleicht schauen sich noch einige so die Filme oder die Dokus dazu an. Ansonsten auch, wenn man sich hier nochmal Bilder anschauen will, um sich nochmal so zu vergegenwärtigen, wie die Anden aussehen, um dann nochmal eben so diesen Eindruck zu bekommen, wie, ich denke, aussichtslos es auch gewirkt haben muss auf die Überlebenden. Ja. Die sind, haben nicht nur gerade diesen krassen Absturz überlebt, sondern sind auf einmal in einer wahnsinnig kalten Umgebung, nur umgeben von Schnee und schwarzem Gestein quasi, mit nichts um sie herum, was irgendwie keine Vegetation, keine Tiere, weit weg von jeglicher Zivilisation. Und das stelle ich mir vor wie ein wahnsinnig entmutigender, schrecklicher Moment natürlich.
Absolut, auch. Ich glaube, du bist total verloren und alleine, auch wenn du natürlich Mitüberlebende hast. Also es gab ja einige, die überlebt haben, aber du bist in dieser total lebensfeindlichen Umgebung. Und ich meine, damals, es gab ja kein Handy. Also selbst wenn es jetzt den Absturz irgendwie überlebt hätte oder du Netz gehabt hättest, keine Ahnung, aber es gab es ja damals gar nicht. Also ja. Du hast ja wirklich gar keine Möglichkeit, dich da irgendwie zu melden.
Ja.
Wie wurde denn nach denen dann gesucht?
Ja, also genau, die sind, und das finde ich auch beeindruckend, die haben sich direkt darauf eingestellt. Ne, und wie gesagt, das waren alles jetzt, also klar, Erwachsene. Ich sag mal so Anfang, ne, Anfang, Mitte 20, die allermeisten und so weiter, mussten natürlich direkt für sich überlegen, was sie tun. Haben natürlich gedacht, wie können wir dafür sorgen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, gefunden zu werden. Und haben dann aus Gepäckstücken ein großes Kreuz gelegt.
Das ist schon sehr schlau, finde ich.
Schon ziemlich schlau, auf jeden Fall. Also sie haben im Grunde genommen trotz dieser Situation direkt mitgedacht und aus Gepäckstücken das Kreuz gelegt. Sie haben sogar probiert, ein großes SOS auf das Flugzeugwrack zu malen mit Lippenstift.
Ach,
was aber dann letztendlich hat dann nicht gereicht. Aber trotzdem, das Kreuz haben sie gebaut. Und dann am zweiten Tag Flugzeuge über ihren Köpfen. Mehrere sogar.
Ja.
Die, man muss sich wirklich vorstellen, die stehen dann da irgendwie, wie so, kennt man vielleicht aus so Filmen, Verschollen in der Südsee oder so, wo dann ein Flugzeug darüber fliegt und es wird gewunken und gesprungen und so weiter. Ich denke, so muss man sich das vorstellen. Ich denke, wahrscheinlich auch erstmal ein sehr erleichternder Moment, direkt am Tag nach dem Absturz.
Absolut. Du weißt, du bist nicht vergessen. Die wissen, hier ist was passiert. Sie suchen auch schon in der Gegend. Ja, und ich denke, die machen jetzt auf sich aufmerksam da unten.
Genau, machen auf sich aufmerksam. Aber es hilft alles nichts. Die Flugzeuge sehen sie nämlich nicht. Fliegen einfach weiter. Ich weiß nicht, ob ihnen das, nee, kann ihnen ja gar nicht klar gewesen sein, dass das quasi alles gerade umsonst gewesen ist. Vielleicht haben die noch weiter darauf gehofft, dass sie noch zurückkommen. Aber erstmal, sie sehen die Flugzeuge sehen sie nicht. Und dementsprechend passiert auch erstmal nichts. Und es ist dann auch so, dass wir am zweiten Tag, direkt nach dem Absturz, am achten Tag, eine Woche später, sie hatten in der Zwischenzeit ein Radio gefunden, das auch sogar funktioniert hat. Also sie können natürlich jetzt nicht keine Kontakt aufnehmen, aber sie konnten hören. Und aus diesem Radio hören sie am achten Tag, eine Woche später, sie wurden offiziell für tot erklärt.
Boah, das ist ja heftig.
Ja, die Suche wurde eingestellt. Es gab viele Suchen, also Flieger aus Chile, aus Uruguay, aus Argentinien hatten sich auf die Suche gemacht. Es gab viele, über 100 insgesamt Suchflüge nach ihnen und so weiter. Niemand hat sie gefunden und deswegen wurden sie eine Woche später am achten Tag schon. Und da sind ja auch noch einige oder viele sind dann noch am Überleben oder hatten überlebt, sind für tot erklärt worden und sie hören im Radio, es wird nicht weiter nach ihnen gesucht.
Das muss so krass hoffnungslos sein, wenn du das hörst und du hast ja vorher schon die Flugzeuge gesehen und hattest Hoffnung, dass dieser Albtraum bald vorbei wird. Und dann hörst du sowas und ich meine, was machst du dann? Weil du weißt, okay, also gesucht wird nicht mehr nach dir. Ja, und dann bist du in dieser absoluten, in diesem Niemandsland aus Schnee und Eis und ja. Du sagst, achter Tag, also das ist ja eine ganze Woche, die da vergangen ist, seitdem sie da abgestürzt sind. Wir haben gesagt, das ist eine total lebensfeindliche Umgebung, also ohne Vegetation, auch keine Tiere, eher nur so Schnee, Eis, Steine. Wie haben sie denn überlebt? Also die müssen ja auch irgendwie was essen.
Ja, und hier kommen wir zu dem was diese Geschichte tatsächlich auch ausmacht, warum sie so bekannt ist, würde ich sagen. Also ich denke, es gibt vieles, warum diese Geschichte bekannt sein sollte, aber ich denke, das ist ein Aspekt, für den die Geschichte vor allem bekannt ist. Und zwar ist es so, wie du gesagt hast, nichts um sie herum, was sie nutzen können. Sie hatten minimale Vorräte dabei, ein bisschen Schokolade, ein bisschen Kekse, ein bisschen Wein. Aber das hilft natürlich nicht, wenn man damit 30 Leute ernähren muss.
Ja.
Und dann standen sie irgendwann vor der schrecklichen Entscheidung oder hatten die schreckliche Idee, sie müssen sich überlegen, wollen sie überleben oder nicht. Und um zu überleben, müssen sie die Leichen der Toten essen.
So, und da dachte ich immer, das kann nicht sein. Das ist irgendwie eine Legende, das erzählt man sich so, aber das ist definitiv nicht so passiert. Aber es war tatsächlich so. Und das finde ich so verstörend auf eine Art, dass sie das als Option überlegt haben. Aber sie haben es durchgezogen.
Sie haben es durchgezogen. Und also man muss sich vorstellen, dass es eine extrem schwere Entscheidung natürlich für die gewesen ist. Also ich denke, dass ich würde da sowieso nicht von ausgehen, dass so eine Entscheidung leichtfertig getroffen wird. Aber man muss sich wirklich vorstellen, die haben lange mit sich gehadert. Die, wie gesagt, die meisten von ihnen kannten sich untereinander. Ne? Es war von der gleichen Schule, von diesem Rugby-Club, war ein Charterflug. Die kannten sich und das waren nicht irgendwie einfach nur irgendwelche Fremden und haben lange mit sich gehadert. Es gab auch einige, die ihn erstmal auch lange nicht mitgemacht haben, sozusagen. Aber es war eben die einzige Möglichkeit, etwas zu essen, insbesondere auch, ja, um an irgendwie ein Protein zu kommen. Und dann haben sie eben angefangen, zuallererst mit der Leiche des Piloten.
Das ist das Nächste, was ich, ja, ich will nicht sagen verstörend, aber total interessant finde. Sie haben sich ja gewisse Regeln überlegt. Ja. Also sie haben jetzt nicht wahllos so den Nächstbesten gegessen, sondern sie hatten ja tatsächlich eine Art von Konzept und sie haben mit dem Piloten, bewusst mit dem Piloten angefangen.
Genau, das war nämlich und so etwas mit der Idee, wenn man sich das jetzt in Interviews mit den Überlebenden anschaut, da wurde das so ein bisschen beschrieben, fast mit einem, man muss ja natürlich überlegen, also 50 Jahre her jetzt das Ganze, fast schon so ein bisschen mit einem, als ob es nicht so hundertprozentig ernst gemeint wäre, diese Erklärung, aber sie haben ihm gesagt, gut, oder sie haben sich vor Ort damals quasi überlegt, ja gut, der ist halt schuld an dem allen. Wenn hier jemand schuld daran ist, dass dieser Flieger dort im Schnee gelandet ist, dann ist es der Pilot. Deswegen muss der auch als erstes gegessen werden.
Verrückter Gedankengang auf eine Art.
Es ist, ja, fand ich total spannend. Wenn man sich da aber mal so reinversetzt, würde ich sagen, so in diese absolut aussichtslose Lage, du musst dir überlegen, mit wem fängt man, man hat jetzt diese Entscheidung getroffen oder man hat die Erkenntnis gehabt, wir müssen das machen, sonst sterben hier alle.
Ja.
Dann kann man sich irgendwie vorstellen, möchte ich mal sagen, wie sie dazu gekommen sind, dann auch den Piloten mit dieser, ich glaube, die haben wahrscheinlich verzweifelt auch überlegt, wie sie sich das selbst gegenüber rechtfertigen, sozusagen.
Ja, klar. Es ist ja auch so ein absoluter Tabubruch von allen Konventionen und gesellschaftlichen Regeln des Zusammenlebens, die man so hat. Und ich meine, so gerade Kannibalismus ist ja wirklich
über alle Kulturen hinweg, so was, also wirklich wie alle Menschen, absolutes Tabu halt.
Genau, einfach, so das ist das eine. Und das andere, was ich so im Kopf habe, ist, dass man sich auf der anderen Seite schwer anmaßen kann, das irgendwie zu beurteilen und bewerten, weil das ist eine totale Ausnahmesituation. Und ich glaube, man kann sich da gar nicht so rein denken und rein fühlen, wie es den jungen Männern dagegen, die da überlebt haben. Und auch diese Aussichtslosigkeit und der Körper braucht irgendwie Energie und Nahrung. Deshalb finde ich, klar kann man jetzt so bequem sagen, das geht gar nicht und das kann man nicht bringen. Aber ich finde, das ist, also man darf das, finde ich, jetzt auch nicht so bewerten. Ja. Aus heutiger Sicht und wenn man da nicht in dieser Situation ist.
Ja, genau. Und es gibt auch natürlich in Interviews mit den Überlebenden beispielsweise, wo sie eben einfach sagen, so man kann da zu denken, was man möchte, so aus seiner bequem, sicheren Lage heraus, aber wenn man dort vor Ort gewesen wäre, man hätte es auch gemacht, um zu überleben.
Ja, und haben Sie in den Interviews, also blöde Frage, aber haben Sie was gesagt, wie das geschmeckt hat oder
ja? Die ist natürlich, glaube ich, eine Frage, die vielen durch den Kopf geht.
Ja,
wie war es denn dann wirklich? Und da haben sie zugesagt, also erstmal, was ich auch sehr schrecklich irgendwie fand, sie mussten das natürlich auch irgendwie abnehmen quasi, hatten kein Werkzeug, keine Messer und so weiter, mussten das dann mit Glas abschneiden. Mhm. Und Einer der Überlebenden wird das später beschreiben als etwas, wo alle hatten diese Idee, so diese ja fast Erwartung, also irgendwie, dass das jetzt was ganz Großes wird,
ja.
Dieser Moment. Und letztendlich war es dann relativ banal. Sie haben dann irgendwie so einen kleinen Streifen abgeschnitten, den ersten Bissen genommen, auf diesen Moment, ja, ich will jetzt nicht sagen, also nicht hingefiebert, aber eben so große Erwartungshaltung da irgendwie gehabt, dass es irgendwie etwas Schreckliches wird. Und dann war es ziemlich banal. Dann war es halt eben einfach ein Bissen nehmen. Sie haben gesagt, es schmeckte auch wie jedes andere Fleisch quasi mehr oder weniger. Und letztendlich war es dann im Rückblick deutlich banaler, dieser Moment, als sie sich selbst vorgestellt haben.
Sie haben das Ganze ja auch roh gegessen, oder? Sie hatten ja überhaupt keine Möglichkeit,
Sie hatten keine Möglichkeit, das irgendwie zu verarbeiten, zu erhitzen und so weiter. Und da merkt man auch nochmal, wie verzweifelt die eben gewesen sein müssen. Also dieses Roh, das muss dann ja auch quasi mehr oder weniger gefroren gewesen sein, fast schon.
Ja.
Das dann eben so zu essen. Und sie hatten, wie du gesagt hast, es gab auch noch weitere Regeln. Also mit dem Pilot wurde angefangen. Es gab auch tote Passagiere, die tabu waren.
Mhm.
Dazu gehörte zum Beispiel Hernando Parado, den ich schon erwähnt habe, dessen Mutter und dessen Schwester waren an Bord, dessen jüngere Schwester, die waren zum Beispiel tabu. Der junge Neffe, also ein kleiner Junge, eines der Überlebenden, waren tabu. Und, das fand ich auch sehr interessant, sie hatten einen Pakt. Die Überlebenden hatten untereinander einen Pakt. Wenn jetzt einer von ihnen stirbt, dann dürfen sie auch gegessen werden.
Okay, heftig. Ich finde, das ist auf der einen Seite so eine totale Überschreitung einer gewissen Grenze, einer gesellschaftlichen Grenze, wenn man so will. Und auf der anderen Seite aber doch sehr demokratisch und so im Konsens auch irgendwie entschieden. Auch sowas zum Beispiel, dass man auch darüber gesprochen hat, finde ich auch interessant. Ja. Und dass es so weit gegangen wäre, dass du wirklich an einem Tag sitzt du noch mit einem da irgendwie in diesem Frack und bist am Überleben und am nächsten Tag ist er gestorben und du würdest ihn dann wirklich auch essen.
Ja.
Total Wahnsinn, wenn man sich das so nüchtern jetzt betrachtet, wenn man nur diese Fakten jetzt so liest.
Ich habe das auch so interpretiert, quasi die anderen Überlebenden das Leben, also in dieser schwierigen Situation etwas leichter zu machen, sozusagen dazu sagen, okay, falls ich jetzt irgendwie morgen hier nicht mehr aufwache, dann dürft ihr mich auch essen, guten Gewissens sozusagen.
Ja.
Also trotz dieser schrecklichen Situation, dieser schwierigen Lage noch irgendwie probieren, es seinen Mitüberlebenden ein kleines Stückchen leichter zu machen, dann eben diese Entscheidung zu treffen.
Ja, auch ein eigentlich wahnsinniger, guter Zusammenhalt in dieser Gruppe von Überlebenden,
ja.
Muss man auch sagen. Und weil ich ja am Anfang gesagt habe, dass das Alter wird eine Rolle spielen, also dass das alles junge Männer waren, so zwischen 20 und 30, das sind natürlich auch, die haben Kraft, die haben auch, die können sich da selbst helfen und ja, ich glaube, das hat natürlich auch nochmal begünstigt, dass sie überhaupt so lange überlebt haben. Mhm. Ja, sie sind irgendwie
definitiv.
Vielleicht viele auch handwerklich einfach geschickt und können da irgendwie ja so aus der Situation so das Beste rausholen, was irgendwie geht.
Ja, genau. Also das ist definitiv so einer der beeindruckendsten Punkte auch, wo sie jetzt nicht so wahnsinnig viel Lebenserfahrung hatten, da eben so irgendwie mit dieser Situation umgehen zu können.
Ja. Wie ging das weiter? Also wie lange haben Sie dann noch überlebt und hat das tatsächlich auch geholfen, dass Sie quasi Menschenfleisch gegessen haben zum Überleben? Also war Ihre Strategie erfolgreich?
Grundsätzlich ja, tatsächlich. Also damit konnten Sie sich über Wasser halten sozusagen. Es sind trotzdem immer weiter Menschen gestorben nach und nach. Ich denke, das ist auch eine der Sachen, die absolut schrecklich sind. Es sind immer wieder Leute gestorben. Also Großteil eben natürlich direkt bei dem Absturz oder in der ersten Nacht danach, die dann an ihren schweren Verletzungen gestorben sind. Aber in den ersten zwei Wochen sind dann zum Beispiel nochmal weitere Menschen gestorben an unterschiedlichen Sachen. Also nicht unbedingt, dass sie verhungert sind, aber teilweise, die waren dann natürlich auch teilweise schwer verletzt, sind daran gestorben. Sie hatten ja keinerlei medizinische Ausbildung oder medizinisches Equipment dabei. Das heißt, Leute sind an infizierten Wunden gestorben beispielsweise. Und ein ganz schreckliches Ereignis hat sich dann etwa zwei Wochen, 16 Tage nach dem Absturz ereignet und das war eine Lawine. Also zu dem Zeitpunkt, die hatten sich fast schon so ein bisschen eingerichtet in den Überresten der Passagierkabine, sind auch teilweise sehr kreativ geworden, haben sich Sonnenbrillen, Schlafsäcke und so weiter und so fort gebaut, haben teilweise diese Passagierkabine auch richtig auseinandergenommen, um aus den Materialien sich neue Sachen zu bauen, die ihnen beim Überleben helfen. Und dann, ja, etwas mehr als 2 Wochen nach dem Absturz kommt eine Lawine, verschüttet diese Passagierkabine, woraufhin nochmal 8 Menschen ihr Leben verlieren. Also es könnte es fast nicht mehr schlimmer werden in dieser Situation, wird es tatsächlich immer schlimmer und schlimmer.
Gibt es denn sowas wie ein, naja, Happy End, wenn man das so nennen will? Also wurden sie irgendwie noch gerettet? Vermutlich ja, weil du hast ja erzählt schon, Überlebende haben hinterher noch Interviews gegeben. Das heißt, es wird irgendwie, werden sie da aus dieser Situation herausgekommen sein. Was haben sie gemacht?
Ja, es gab immer mal wieder Versuche, haben sich immer mal wieder Leute auf den Weg gemacht, sind aber auch wieder zurückgekommen. Tragischerweise, das ist eine Sache, so ein kleines Detail, in 20 Kilometern Entfernung hätte sich ein Hotel befunden. Das war da quasi gerade nicht in Benutzung, aber dort hätten die Mittel zur Kommunikation gefunden, dort wären Vorräte gewesen und so, das wussten sie aber nicht und haben sie dann auch letztendlich nicht gesehen. Die wichtigste Expedition ist dann aber am 12. Dezember gestartet. Da war das schon 62 Tage her, also sie hatten bereits 2 Monate in dieser Umgebung verbracht.
Finde ich Wahnsinn. Ja. Also erstmal diese psychische Belastung und dass du doch so lange überleben kannst mit diesen Umständen und in dieser Umgebung. Und überlegen mal, wie lange 62 Tage irgendwie vergehen ist. So. Eine Woche zieht sich ja schon teilweise irgendwie und dann, boah.
Ja, es gibt, was ich spannend fand, es gibt relativ viele Bilder aus der Zeit. Sie haben nämlich nicht nur ein Radio gefunden, sondern auch eine Kamera und haben dementsprechend auch viele Bilder vor Ort geschossen. Also es ist quasi auch ein sehr, sehr gut dokumentierter Überlebenskampf gewesen sozusagen, wo du eben so diese Passagiere siehst, wie sie zusammensitzt an der Passagierkabine und so weiter, was die, das ja quasi sozusagen ihr neues Haus geworden ist. Und ja, und diese Expedition, die sich dann auf den Weg gemacht hat, da war zum Beispiel auch dieser Nando Parado dabei, den ich schon mehrmals erwähnt habe, und 2 weitere Überlebende. Und die hatten es dann geschafft, am 3. Tag, die hatten sich zum Ziel gesetzt, zu einem Gipfel zu gehen, weil sie dachten, von dort aus könnten sie dann Chile sehen. Und sie schaffen es dann auch am 3. Tag zu diesem sehr hohen Gipfel. Völlig erschöpft kommen sie dort an. Sie erwarten quasi, sie stellen sich jetzt dort drauf und sie sehen Zivilisation, die Grüntäler Chiles, aber dort ist gar nichts quasi.
Oh Gott, wie enttäuschend.
Ja, sie sind immer noch weiter mitten in den Anden, um sie herum immer noch nichts weiter als Schnee und Steine. Und lassen sich aber nicht entmutigen. In der weiter Ferne sehen sie nochmal 2 weitere Gipfel, auf denen kein Schnee liegt, also noch relativ niedrig sozusagen. Und 2 von den beiden entschließen sich dann weiterzumachen. Sie schicken den 3. wieder zurück zur Kabine, auch um Vorräte zu sparen. Wissen ja auch noch nicht genau, wie lange sie genau unterwegs sein werden. Und diese beiden, Parano und Chanessa,
ja, würde ich auch sagen.
Ja, ja. Der übrigens später als Arzt arbeiten wird, fand ich ganz interessant. Und machen sich weiter auf den Weg. Und sie haben wirklich eigentlich keine Ahnung zu dem Zeitpunkt, werden sie es überleben, werden sie Zivilisation finden. Es ist wirklich einfach die absolute Verzweiflung, da irgendwie rauszukommen, gleichzeitig die Hoffnung, es zu schaffen, dort rauszukommen. Und dann nach insgesamt 10 Tagen schaffen sie es dann tatsächlich, unter die Schneegrenze zu kommen. Und dort sehen sie dann auf der gegenüberliegenden Seite eines Flusses, an dem sie ankommen, sehen sie einen chilenischen Hirten, über den sie sich verständlich machen. Das fand ich ganz interessant, weil da gibt es ein Bild von, oder quasi das Originaldokument sozusagen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war der Fluss noch so relativ breit und die mussten sich sozusagen Zettel rüberwerfen, also halt irgendwie zusammengeknüllt oder so. Aha. In irgendeiner Form. Und dieses Dokument oder dieser Zettel, wo sie draufschreiben, hier, wir sind Überlebende des Flugzeugabsturzes und so weiter. Da gibt es halt auch Bilder von, wo sie das beschreiben. Und dieser chilenische Hirte, der verständigt dann letztendlich die Polizei. Die wissen natürlich quasi, um was es geht. Und ja, das war dann sozusagen die Rettung. Und am 22. Dezember fliegen dann 2 Hubschrauber der chilenischen Luftwaffe los auf der Suche nach den Überlebenden. Nando Parado mit dabei, um den Piloten zu zeigen, wo das Wrack liegt, und treffen dann endlich auf die Überlebenden, wo sie dann landen. Wobei, und da muss man sagen, noch nicht für alle, es war nämlich, weil diese Hubschrauber nicht alle wieder mit zurücknehmen konnten, mussten einige, immerhin nicht alleine, es sind dann Leute dort geblieben, also von den Rettungskräften, mussten tatsächlich dann nochmal so eine weitere Nacht dort vor Ort bleiben.
Ja, das, ich glaube, ist auch richtig belastend, wenn du so kurz vor der Rettung stehst, womit niemand mehr gerechnet hätte. Und da musst du dann noch eine Nacht verbringen, ja. Auf der anderen Seite auch ein ganz gutes Timing. Am 23. Dezember, dann ja am Folgetag, wurden alle restlichen Überlebenden, die dann noch ausharren mussten, gerettet. Also fast schon quasi pünktlich zum Weihnachtsfest, muss man sagen. Ja.
Genau. Und da war es dann wirklich für alle der Überlebenden, war dann dieser ganze Überlebenskampf, dieser Albtraum vorbei.
Ja. Auch für die Angehörigen Wahnsinn. Sie haben ja quasi nach 8 Tagen Absturz die Nachricht bekommen, also da gibt es keine Überlebenden mehr, wir stellen die Suche ein. Hatten jetzt gute 3 Monate sowas Zeit, das irgendwie zu verarbeiten, wenn es überhaupt geht. Und dann wäre es so ein Wunder,
ja,
dass sie am Ende noch, also auch ein absolutes Wechselbad der Gefühle.
Ja, und was auch noch weitergeht, denn es war ja auch so, die Leute haben sich, also erstmal war natürlich die Freude extrem groß darüber, dass Leute überlebt haben, dass die Überlebenden gefunden wurden. Und dann wurden natürlich aber auch Fragen gestellt. Wie haben die überlebt? Wie haben diese Menschen dort
überlebt? Was wir uns quasi auch gefragt haben, wie schafft man es da, über 60 Tage zu überleben? Ja klar, das hat die Öffentlichkeit natürlich auch wissen wollen.
Ja, und dann ist sozusagen diese Freude über die Rettung ist dann auf einmal in blanken Horror umgeschlagen der Öffentlichkeit.
Ja.
Und man muss sich vorstellen, Südamerika natürlich auch einfach sehr religiös auch.
Sehr konservativ.
Genau, sehr konservativ. Ja. In diesem blanken Horror umgeschlagen, die haben ihre Mitpassagiere gegessen, um zu überleben. Auch die Kirche beispielsweise hat sich natürlich eingeschaltet, weil das, ne, das geht natürlich auch für die Kirche überhaupt nicht. Starke Stimme, aber natürlich auch in der Gesellschaft. Und so ging es auf einmal wieder in die andere Richtung als die Freude darüber, dass sie dort überlebt haben. Letztendlich war es dann aber so, und es gibt beispielsweise auch immer noch in Montevideo ein Museum, dazu und so weiter, dass dann doch, denke ich, sich die Akzeptanz verbreitet hat, dass das niemand, ich denke, freiwillig zum Kannibalen wird, wenn man das so sagen will, sondern dass es eben in dieser Situation absolut die einzige Möglichkeit gewesen ist, das Ganze zu überleben.
Wie ging das Leben denn für die, für die Überlebenden weiter, nachdem jetzt so sie wieder zu Hause waren, nachdem sie so die ersten Interviews gegeben haben und auch über diesen Horror in der Öffentlichkeit zumindest so gesprochen haben. Wie ging ihr Leben eigentlich weiter? Weißt du da was?
Ja, also das fand ich sehr, sehr spannend. Also erstmal direkt danach, das fand ich auch sehr interessant, weil du ja auch eben sagtest, so, die müssen alle ziemlich fit gewesen sein, um das zu überleben. Es war tatsächlich so, dass nur nach der Rettung musste nur ein einziger ins Krankenhaus. Die anderen waren quasi einfach nur unterernährt sozusagen, aber sonst war quasi jetzt keine medizinische Notwendigkeit, dass sie ins Krankenhaus oder weiter verarztet werden müssen. Und die sind, und das fand ich auch nochmal dann sehr spannend, von den Überlebenden oder die dort überlebt haben, die leben entweder noch, also sie sind jetzt 50 Jahre her, die waren alle so ab
20,
sind jetzt so 70, die sind so in ihren 70ern 80. quasi.
Ja.
Und 2 sind mittlerweile gestorben, aber auch erst mit Ende 70. Und die anderen leben alle noch. Also wirklich die es überlebt haben, von denen leben fast alle noch oder haben ein relativ hohes Alter erreicht. Das fand ich ganz spannend. Und deswegen würde ich auf jeden Fall, und die verlinken wir natürlich auch, die Doku auch sehr empfehlen, wirklich mal sich Interviews mit den Überlebenden anzuschauen. Also auch gerade jetzt so neuere, wo sie eben schon ältere Männer sind, quasi auch auf das Ganze zurückblicken und wie das ihre Perspektive aufs Leben geprägt hat. Also das einmal durchzugehen. Einer der Überlebenden spricht zum Beispiel darüber, dass es seine Perspektive so aufs Leben geprägt hat, von wegen, jeder sollte im Leben bereit sein, also so eine Katastrophe mal mitzumachen, sozusagen.
Ja.
Also, das ist eine, also nicht, dass das Leuten wünscht oder sowas. Ich habe es so interpretiert, dass es aus der Richtung kommt. Es kann immer mal, also man kann immer so wie sie ja auch wirklich, ne, als sehr, sehr junge Menschen quasi in diese Katastrophe hineingezogen wurden, sie überlebt haben. Es kann jedem passieren, sozusagen.
Ja, also hat er bestimmt irgendwie auch einen Punkt. Ich glaube, sowas, wenn du sowas erlebt hast, dann prägt dich das natürlich fürs Leben. Ja. Ich glaube, es war Glück für sie, dass sie das alles in jungen Jahren erlebt haben, wo sie nicht nur die Kraft in dieser Situation hatten, auch körperlich, dass sie sich da irgendwie was bauen konnten und so weiter, sondern dass sie wahrscheinlich auch das alles noch auch psychisch gut verarbeiten konnten.
Das stimmt.
Ich meine, wir sprechen hier über die 70er Jahre in Chile, da gab es jetzt wahrscheinlich auch wenig psychologische Betreuung, Beratung hinterher. Also die haben das wahrscheinlich alles mit sich selber ausgemacht und waren wahrscheinlich auch eine ganz gute Gruppe, so die gut funktioniert hat zusammen und wo es menschlich auch einfach gepasst hat. Und ich glaube, das sind alles ganz gute Voraussetzungen, dass du die Situation überlebst und dass du danach auch dein Leben in gewissen geordneten Bahnen weiterführen kannst wahrscheinlich. Also sie hatten wahrscheinlich ganz gute Voraussetzungen, dass sie aus der Nummer so gut rausgekommen sind.
Ja, also ich denke auf dieser Aspekt, dass es eben auch so diese Gemeinschaft war, die vorher schon bestand. Ich hatte auch eine Quelle gefunden, die sagt, dass die immer noch gemeinsam so quasi in der gleichen Stadtviertel von Montevideo leben würden, also in direkter Nähe, auch nur 50 Jahre später. Also dass sich da so diese Gemeinschaft, die werden ja sehr, ich denke, man lernt sich sehr gut kennen, wenn man da so über 2 Monate gemeinsam im Eis verbringen muss. Definitiv. In so einer Situation, ja. Dass die trotzdem quasi noch so, ja, sozusagen in der gleichen Nachbarschaft leben und so weiter.
Ja, und du hast erzählt, die sind alle relativ alt geworden oder haben so eine normale Lebenserwartung gelebt oder leben zum Teil noch. Also es hat ihnen scheinbar auch nachhaltig jetzt nicht geschadet, also auch gesundheitlich jetzt.
Zum Beispiel dieser Nando Parado, dessen Mutter und Schwester mit an Bord waren, die den Abschuss nicht überlebt haben, der auch Teil dieser letztendlich Expedition war, die zur Rettung geführt haben, der ist beispielsweise später professioneller Rennfahrer geworden.
Ach krass, hat also auch sagen wir, das Risiko auch irgendwie weiter irgendwie in Kauf genommen.
Ja, stimmt, das kann man so sagen auf jeden Fall.
Ja, es prägt einen, glaube ich, total. Ich finde es, wie gesagt, ich dachte, es ist in der Form gar nicht so passiert. Ich habe das immer für eine Art von Legende gehalten, aber auch, dass sie sich da so Regeln überlegt haben und das alles relativ ordentlich und strukturiert abläuft, das fasziniert mich in dem Fall am meisten, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Also ja, vielen Dank, Hans, dass du diesen Fall nochmal recherchiert hast und dich da so vertieft hast. Bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast, werden wir ein paar Bilder vom Flugzeugwrack hochladen. Und du hast ja auch erzählt, sie haben sich ja zum Teil gegenseitig fotografiert. Also man kann das recht gut nochmal nachverfolgen, wie sie da in diesem Wrack da überlebt haben. Stellen wir auf jeden Fall ein paar online. Und du hast noch erzählt von den Interviews und von der
Doku, die ja. Verlinken wir natürlich auch, die Dokus, kann ich nur sehr empfehlen, weil es eben auch, ich sage mal, trotz des ganzen Horrors in diesem Fall, dem Ganzen eben nochmal so eine andere Perspektive gibt, so wie die Leute damit umgehen und die Überlebenden tatsächlich im Interview zu sehen, wie sie eigentlich als ja relativ zufriedene Menschen fast schon wirken, sehr nachdenklich über diese Sache, aber grundsätzlich die es geschafft haben, sich aus dieser Situation herauszukämpfen und ein ganz normales Leben zu führen, fand ich sehr spannend und war vielleicht auch so für mich so einer der Höhepunkte bei der Recherche des Falls.
Ja, verlinken wir euch auf jeden Fall bei uns. Ja, und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche mit einem neuen Fall hier wieder.
Bis dann.
Bis dahin.
Stopp, da waren wir etwas zu schnell. Hier ist nochmal Hans. Wir machen nämlich eine kleine Pause von 2 Wochen, um die Ideen zu sortieren und uns ganz auf die Produktion neuer Folgen zu konzentrieren. Unsere neue Folge gibt's am 28. November. Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.